Guten Morgen. Wir dürfen in seinen Armen sein. Das sollte uns zum Feiern bewegen. Heute Morgen habe ich gebetet, wie jeden Sonntag. Er hat uns versetzt vom Reich der Finsternis ins Reich seines Sohnes, des Lichtes. Das heißt, unser Vater war mal der Teufel. Der wollte uns töten, der wollte das Schlechteste für uns. Aber der Vater ist gekommen, hat uns gepackt aus diesem Reich der Finsternis, gesetzt ins Reich des Lichtes und jetzt ist er unser Vater. Wow! Find das Gewalt. Wir dienen einem wunderbaren Gott. Wir dienen einem wunderbaren Gott. Und ja, wir hätten geplant, heute in der Natur Gott anzubeten, aber es war hier schon 9 Grad, wahrscheinlich oben etwa 5 und der große Regen wird so gegen 11, 12 Uhr erwartet. Also ich denke, wir haben richtig entschieden, heute im Trockenen doch zu sein. Wir werden das nachholen und das auch noch gehörig feiern. Ja, und wir möchten weiterfahren. Ich habe ein paar, 2 Verse ausgesucht, eigentlich um ein bisschen über die Natur zu sprechen auch. Jetzt sind wir halt da drin, aber im Herzen sind wir da auch verbunden. Und es ist schon spannend, wenn man einen Brief durchpredigt, dann kommt man auch auf Themen, die man sonst nicht so behandeln würde. Und das ist herausfordernd, aber sensationell interessant. Und Peter hat schon, hast du mein Predigtskript schon gelesen? Nicht, aber auf jeden Fall, es geht da auch schon. Gibt da wunderbare Parallelen. Wir lesen 2 Verse heute aus dem 1. Kapitel vom Jakobusbrief, den wir ja behandeln. Alles, was gut und vollkommen ist, wird von woher kommen? Von oben. Und wie wird es? Es wird uns geschenkt von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Andere Übersetzungen sagen von dem Vater des Lichts oder vom Vater der Lichter. Anders als sie ändert dieser große Schöpfer sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden. Wow, das haben wir schon gehört. Weil er es so wollte, wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Dass wir das schon sehen, diese beiden Verse gehören textmäßig zusammen. Also, wir haben es gelesen, Gott ist unveränderlich und treu. Das gibt Hoffnung für uns. Peter hat schon gesagt, unsere Welt ist durcheinander. Nichts mehr ist stabil, aber unser Gott ist treu. Und wir möchten, bevor wir einsteigen, uns nochmal vor Augen halten, wieso der Jakobus diesen Brief geschrieben hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Er schrieb ja an seine Schäfchen, die hatten am Anfang erlebt, wie die Kirche gewachsen ist auf Tausende. Wir wissen 5000 sicher. Und die haben Zeichen und Wunder erlebt und Heilungen und Herrlichkeit und Liebe und gegessen miteinander. Die hatten Himmel auf Erden schon genug gehabt. Und plötzlich, so fast aus dem heiteren Himmel, wurde da jemand gesteinigt für seinen Glauben, der Stephanus, und dann hat die ganze Gemeinde, wurde in alle Welt zerstreut, sie mussten fliehen, die Leute wollten sie umbringen. Und stell dich mal vor, du erlebst so eine gesegnete Zeit und plötzlich kommt alles anders, ganz anders. Und das bringt natürlich einen durcheinander, das gibt Schock, das gibt existenzielle Fragen, die haben ihre Häuser zurückgelassen, weiß ich nicht was. Und es ist anzunehmen, dass durch diese Umstände auch einige plötzlich ihren Glauben ein bisschen relativiert haben, in Frage gestellt haben, vielleicht sogar Gott in Frage gestellt haben. Und da kommt der Hirte, der Jakobus, dieser großen Gemeinde und schreibt diesen seinen Schäfchen, die zerstreut sind in all diese Länder. Er wollte sie ermutigen, er wollte ihnen wegweisen gehen. Es ist so, wenn alles Freude, Jubel, Eierkuchen ist, dann ist alles gut, oder? Aber manchmal ist das Leben auch ziemlich schwierig. Und wenn die Dinge nicht genauso laufen, wie wir das meinen, plötzlich ganz anders. Ja, aber ich habe doch gedacht, und jetzt so? Dann kommen Fragen in uns auf. Da kann es auch schon mal vorkommen, dass wir Gott in Frage stellen oder seine Liebe und Treue anzweifeln. Und in solchen Zeiten fordert unser menschlicher Verstand unseren Glauben heraus. Und dieser menschliche Verstand, von dem sollten wir uns nicht zu fest einlassen. Ja, das Leben ist manchmal nicht so einfach. Da hatten wir ein kleines Paradies in der Ostschweiz. Wir hatten eine Kirche, die hat Erweckung erlebt. Unsere Kinder haben im Kinderchor gesungen, alles per Paletti. Da gab's Ponys auf der Weide. Da gab's interessante Beziehungen. Wir haben Wunder gesehen. Und wir haben empfunden, wir gehen nach Italien und bauen dort eine Kirche auf. Und so vieles ist schiefgelaufen. Und zu guter Letzt ist Tina 5 Wochen im Koma, eine Handbreit weg vom Tod. Ja, solche Lebenssituationen wollen uns verleiten, dass wir unserem Verstand die Zügel unseres Lebens übergeben. Und genau da müssen wir aufpassen. Die Bibel hat uns nicht versprochen, dass uns immer ein leichtes, ein unbeschwertes, ein Leben geschenkt wird. Aber Jakobus will uns hier ganz klar machen, mit seinen Versen schon ganz am Anfang, dass Gott der Geber ist aller guten Dinge und dass er sich treu bleibt. Er verändert sich kein Millimeter. Ja, nichts ist so konstant wie die Veränderung, oder? Nichts ist beständiger als der Wandel. Habt ihr gewusst, dass diese Lebensweisheit ein griechischer Philosoph bereits 500 Jahre vor Christus aufgeschrieben hat? Das kennen wir, oder? Und das kann uns manchmal Angst machen, wie schnell doch alles sich verändern kann in unserer kurzlebigen Zeit. Nichts ist mehr sicher. Vielleicht ist heute etwas im Trend, wird hochgejubelt, ist wertvoll. Und am nächsten Tag flach wie ein Flugplatz. Was wir da haben vor uns, ist kurzlebig und unsicher. Und das kann uns ein bisschen durcheinander bringen. Und das hat viel Potenzial, dass auch mal eine Sorge in uns keimen kann. Und wir leben in diesen Prozessen der Veränderung mehr denn je. Und wenn wir da keine Konstante haben, die uns als Referenz gilt und an der wir uns festhalten und orientieren können, können wir auch mal absinken wie ein Stein im Wasser, oder? Beginnen wir unseren faszinierenden Predigttext. Jakobus sagt, dass alles, was gut und vollkommen ist, von oben kommt, von oben geschenkt wird. Und überhaupt, Gott könnte dir gar nichts Böses schenken. Er kann das gar nicht. Er kann es nicht, weil sein Wesen nur gut ist. Und schon bei den ersten Versen könnte man ins Schwärmen kommen. Das hebräische Wort von oben geschenkt, es wird euch von oben geschenkt, ist im Hebräischen in der fortlaufenden Gegenwartsform geschrieben. Es heißt, er beschenkt dich konstant, gestern, heute und auch morgen wird er es tun. Er kann nicht anders. Es ist sein Wesen, konstant, fortlaufende Gegenwart kommt. Es wird euch von oben geschenkt. Ich finde das super. Und dann nennt der Jakobus Gott den Vater der Lichter. Ein interessanter Ausdruck, der kommt nicht ganz so häufig vor. Als Gott die Erde geformt hat, war sie wüst, leer und wir sind wieder bei der Finsternis. Finsternis lag auf der Tiefe. Was war das Erste, das Gott den Menschen geschenkt hatte am ersten Schöpfungstag? Licht! Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Alles Gute kommt von oben. Gott schenkt uns Gutes, sein Licht hat er uns als erstes geschenkt. Und später hat Gott uns auch wirklich noch seinen Sohn, das Licht der Welt, geschenkt. Halleluja, gewaltig. Der Vater der Richter, das war ein alter jüdischer Ausdruck, der Gott als den Schöpfer beschreibt. Und da knüpft der Jakobus an seine angefochtenen Schafe. Er wollte ihnen klar machen, hey, ihr habt jetzt im Moment ein bisschen Stress. Aber mit euch steht einer im Bunde. Der hat Himmel und Erde geschaffen. Und nicht nur geschaffen, sondern er hält sie auch in seiner Hand, dass da nichts durcheinander kommt. Souverän im Gleichgewicht. Zu den Richtern hier werden die Sterne gezählt, der Mond, die Sonne und eigentlich alle Himmelskörper. Und von unserem Standort aus, der Erde, betrachtet, was geschieht? Da bewegen sich die Gestirne, sie kommen und gehen. Von unserem Standpunkt aus gesehen ändern sie manchmal ihre Form. Hier, da der Mond, oder? Und auch der Lichtglanz. Und da unterstreicht Jakobus vehement, dass Gott sich nicht von einem Zustand in einen anderen verändert. Niemals und ohne Ausnahme. Und das ist eine ganz wichtige biblische Erkenntnis. Jakobus meint, das strahlende Licht von Gottes Herrlichkeit und seiner gnädigen Güte wird nie schwächer. Seine Gnade ist beständig, sie wird nicht dunkel. In Johannes 1,5 steht sogar, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Auch nicht am Mondwechsel. Und Jakobus meint, Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Nichts kann seine Güte, seine Gleichgültigkeit ein bisschen verdunkeln oder auslöschen. Er meint, Welten gehen vorüber, Jahrhunderte streichen vorbei. Aber Gott bleibt derselbe. Und das hat schon Malachi geschrieben im 3. Kapitel. Nein, ich der Herr. Ich habe mich nicht geändert, ich bin genau der gleiche. Und das ist eine andere Lehre, als damals bekannt war. Unser Gott ist kein launenhafter Gott wie die Götter der alten Griechen zum Beispiel. Er ist nicht manchmal ein guter und manchmal ein böser Gott. Er bleibt sich treu. Und das Verrückteste, das Unglaublichste finde ich, er bleibt sogar unverändert und treu uns gegenüber. Wenn wir uns anders verhalten, wir wechseln, aber er sagt, ist doch mir gleich. Sind wir untreu, und da sind wir leider noch, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott sei Dank, hin und wieder erinnere ich mich daran, oh Gott, heute habe ich einen schlechten Tag, aber du hast einen guten. Du änderst dich nicht. Denn Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Es ist so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, mal über diese Tatsache uns zu unterhalten. Wow. Und noch etwas überdauert Raum und Zeit, ohne sich zu verändern. Peter hat es schon eingeschoben. Darum fehlt mir diese Folie. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Auch wenn sie von so vielen Personen über so lange Zeit, von so vielen Umständen, andere Formungen, andere Prägungen geschrieben worden sind, mein Wort bleibt bestehen. Halleluja. Und wenn er dir versprochen hat in seinem Wort, dich zu erretten oder dir zu helfen, dann ist das so. Er kann gar nicht anders. Und wenn wir begreifen, dass Gott und sein Wort sich trotz der Wirren der Zeit unser Unkonstant nicht verändern, dann gibt es uns Sicherheit. Es gibt uns Hoffnung. Es gibt uns Zuversicht. Weil auch die Verheißungen und Zusagen, die uns dieser Schöpfer gemacht haben, sich niemals, niemals verändern werden. Du kannst machen, was du willst. Gott bleibt derselbe. Halleluja. Und Gott wollte seinen, Jakobus wollte sein Chefchen einfach bewusst daran erinnern, hört mal, ihr habt Stress im Moment, aber euer Gott ist der Erhalter und der Schöpfer dieser gigantischen Welt. Ich war einmal auf dem Mount Mose im Sinai und habe mal ein paar Sterne gesehen in einer Nacht, werde ich nie vergessen. Ja, vor 20 Jahren behaupteten die Wissenschaftler, es gäbe etwa 70 Trilliarden Sterne. Schon zu hoch, oder? Eine 7 mit 22 Nullen. Da muss schon gut nachzählen, oder? Heute sprechen sie von mindestens einer Billion Galaxien mit einer Vielfachen an Sternen. Aber jetzt gibt es immer wieder diese neuen Teleskope. Und je besser die werden, desto höher wird die Zahl fast täglich. Der Peter klärt euch dann beim Kirchencafé auf, wo der neueste Stand ist. Es gibt auf jeden Fall viele, oder? Und unbestritten ist, dass zwischen diesen teilweise gigantischen Himmelskörpern unglaubliche Kräfte wirken. Wie könnte man das versuchen zu erklären? Das sind so große Körper und die üben aufeinander eine Kraft aus. Zum Beispiel in Saint-Malo war ich mal in Frankreich am Meer. Da ist der Unterschied von Ebbe und Flut in nur 12 Stunden bis zu 11 Metern. Unglaublich! Hey, aber da oben, da haben wir ganz andere Kreisläufe, ganz andere Dimensionen. Ein komplexes System, das seit tausenden Jahren stabil bleibt. Hätten die Menschen das konstruiert, das würde uns schon alles um den Kopf fliegen. Und das ist wissenschaftlich ein unglaublich, fast nicht zu glauben. Es funktioniert, oder? Da hat jemand die Hand drauf. Psalm 147 sagt, dass Gott die Sterne zählt und mit Namen ruft. Ich glaube, er lenkt sie in seinen Bahnen. Genial! Und wenn wir das ein bisschen nachdenken, dann müssen wir dem Psalmist im 19. Psalm wahrgeben, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Sie tun es ohne Worte. Aber wenn wir den Mut haben, das ein bisschen nachzudenken, dann können wir nur noch im Lobpreis stecken bleiben. Und persönlich glaube ich, wie das auch Jakobus geschrieben hat, dass hinter diesem gigantischen Universum ein liebevoller Schöpfer steht. Ein Schöpfer, der uns Menschen liebt. Ein Schöpfer, der eine persönliche Beziehung zu einem jeden Menschen haben möchte. Das ist seine Sehnsucht. Und dieses Wissen, erst dieses Wissen, gibt unserem Leben einen Sinn und eine Bestimmung. Es gibt ein paar Menschen, deren Glaube ist größer als der meinige, viel, viel größer als der meinige. Sie glauben, dass dieses ganze Universum mit all diesen Trilliarden von Sternen durch einen Big Bang, durch einen Urknall, durch puren Zufall entstanden sei. Sie glauben, das war zufällig. Auch der Mikrokosmos, in dem übrigens zufällig die genau gleichen Gesetzmäßigkeiten, also dieselbe Handschrift vorherrscht wie im Makrokosmos, sie sagen ja. Das gab einfach viel Zeit und das hat sich verbessert und angereiht und besser geworden und perfektioniert, hunderte, tausend Jahre. Einfach so viele Jahre, wie es heute dann braucht dazu. Sie glauben, dass all die obergenialen Kreaturen dieser Welt und dieses Weltalls, die wir finden, sich immer weiterentwickelt haben, verbessert hätten, bis sie schließlich geworden seien, was sie sind, so diese wunderbar, der Christusdorn. Diese Blume mit diesem Ding, es ist unglaublich. Oder wir nehmen ein Chamäleon. Oder wir nehmen den Menschen in seiner Genialität, der ja von Gott spricht, seine Gaben und so weiter. Ja, wer das glauben will, der darf das tun. Problem ist ein bisschen, dass das im großen Widerspruch steht zum Entropiegesetz und zum Gesetz der Thermodynamik. Das sagt ganz einfach, es ist unmöglich, Ordnung zu bekommen aus einem System, das in selber keine Ordnung hat. Einfacher erklärt, wenn du einen Garten hast, dann bedeutet das, dass du, wenn du ihn dem Zufall überlässt, er sich nicht plötzlich in einen wunderbaren Fruchtgarten verwandelt. Und wer es nicht glaubt, kann es probieren. Ich gebe dir noch einen Anreiz. Die ersten 20 Kilo von Ritschis und Mangos, die kaufe ich dir zu einem guten Preis ab. Aber könnte sein, dass du lange warten musst. Wow. Wenn wir nicht glauben, dass wir aus einem Wunderwerk von einem liebevollen Gott geschaffen worden sind, der gute Absichten und Pläne hat für unser Leben, dann ist unser Leben sinnlos. Und schauen wir mal in diese Bibel hinein, die ewig bleibt. Da sagt Psalm 8, dass bereits Säuglinge, jedes menschliche Wesen, bezeugt, dass da ein mächtiger Gott dahinter steckt. Ich gebe euch eine Illustration. Tina und ich haben Krankenschwester, Krankenpfleger gelernt und da haben wir zum Beispiel mal das Studium des Auges gemacht. Das menschliche Auge reagiert auf Lichtreize und leitet diese dann als elektrische Impulse an unser Gehirn weiter. Schon das ist unglaublich. Das Gehirn wandelt dann diese Impulse wiederum in Bilder um. Und jetzt haben wir diese Netzhaut, die sich mal so zufällig bei den Evangelisten zusammengefügt hat. Die enthält 120 Millionen sogenannte Stäbchen. 120 Millionen Stäbchen in einem deiner Augen. Und diese Stäbchen sind empfindlich auf diese schwarz-weißen Impulse. Und dann gibt es noch 6 Millionen sogenannte Zapfen, die Farben wahrnehmen. Und jetzt hör mal zu, 1 Milliarde solcher Impulse erreichen, sage und schreibe, jede Sekunde unser Hirn. Das ist Feinarbeit, das ist Präzisionsarbeit. Und jetzt kommt's. Sehen können wir aber nur dann, wenn all diese mikroskopisch kleinen, hochempfindlichen anatomischen Organteile, wenn alle die photochemischen Reaktionen, wenn alle Nervenbahnen, all die Biophysik und all die molekularen Energiewandler perfekt und hochpräzise aufeinander abgestimmt sind. Unglaublich. Und was ist das Fazit? Wenn nur ein einziger dieser Faktoren nicht perfekt funktioniert, dann ist der Mensch blind. Dann funktioniert das Ding nicht. Im Klartext heißt das, dass der Mensch, der in diesen Tausenden und Abertausenden von Jahren langsam geformt wurde und plötzlich sehen konnte, der musste in dieser Zeit blind gewesen sein. Es geht gar nicht anders. Und ich denke, das ist absurd, dass da plötzlich das so schnell zusammenkommt. Das ist gar nicht möglich. Aber Wir könnten noch mehr reden. Also, hey, das wäre super. Dann nehmen wir haben auch noch 2 Nieren. 2 komplexe Nieren. Die haben jede einzelne 2 Millionen Nierenkörperchen. Hast du gewusst, dass deine Niere Schwerarbeit leistet, jeden Tag? Eigentlich sollten wir heute Abend mal sagen, ja, danke Gott, danke für meine Nieren. Die leisten Schwerarbeit und filtern das Blut jeden Tag 1700 Liter Blut. Deine Nieren. Jeden Tag. Wenn sie das nicht machen würde, wäre dein Körper innerhalb von ein paar Tagen komplett vergiftet und würde sterben. Aber Die glauben ja, in Milliarden von Jahren wurde das zusammengebraut und gemacht. Das wäre ja schon längstens zerstört und vergiftet. Funktioniert nicht. Ja, wir könnten jetzt weiterreden von der, aber wir hören auf, wir könnten weiterreden von der Leber. Ein Chemielabor, das noch der Lonza Konkurrenz machen würde. Wie auch immer, wir können uns da ein bisschen vertiefen, wir können nur das sagen, was der Psalmist sagt. Wow, bereits jeder Säugling bezeugt und stellt diese wunderbare Macht und Herrlichkeit Gottes dar. Halleluja. Ja, jeder darf glauben, was er will, aber eben, ich glaube wie Jakobus, es gibt einen Schöpfer, der diese komplexen Systeme geschaffen hat, diesen Kosmos geschaffen hat, diese Welt geschaffen hat. Und es macht ihm kein Problem, sie im Gleichgewicht zu halten. Und ich glaube auch, dass dieser potente, clevere Schöpfer auch uns Menschen in seiner großen Liebe geschaffen hat. Und er verfolgt für dich eine konkrete Absicht. Und wenn wir den Sinn des Lebens entdecken möchten, dann dürfen wir uns nicht nur mit dieser menschlichen Weisheit, Philosophie und Wissenschaft, die sich ständig verändert, einfach zuwenden, sondern wir müssen uns mit diesem Wort Gottes, von dem wir schon gelesen haben, von dem schon Jesus gesagt hat, zuwenden. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und dieses Wort gibt uns Bescheid, wieso, dass wir geschaffen worden sind. Es ist wie eine Betriebsanleitung, das uns zeigt, wie unser Leben funktioniert. Und es zeigt uns, Gott ist eben nicht nur der Schöpfer und der Ausgangspunkt vom Leben, sondern die Quelle unseres Lebens. Und ohne ihn zu leben, ist deswegen sowas von sinnlos. Hiob 12,10 sagt, von seiner Macht hängt jedes Leben ab. Der Atem aller Menschen kommt von ihm. Der Mensch ist geschaffen worden, um mit diesem Gott zu leben, mit dieser Quelle Gottes zu leben, angeschlossen zu sein. Kolosser 1,16 im Neuen Testament sagt, denn in Jesus ist alles erschaffen worden. Auch die Nieren, auch das Auge, auch das Weltall. Und was im Himmel und auf der Erde lebt, die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel, alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein allerletztes Ziel. Er ist der Schöpfer, er hat den Plan. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wollen wir in diesen Plan hineinkommen oder nicht. Und erst wenn wir verstehen, dieser geniale Schöpfer hat eine gute Absicht für mich. Dann kommen wir zum wahren Sinn des Lebens. Und was wollte Gott mit dem Menschen? Gott hatte immer schon ein Herzensschrei. Eigentlich hat er alles im Himmel. Aber er hat einen Herzensschrei. Das sehen wir zum Beispiel schon im 3. Mose, da steht, Gott sagt von sich selber, und ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Dieser geniale Schöpfer, der alles gemacht hat, der perfekten Überblick hat, der sagt, aber etwas ist ein Herzenswunsch von mir. Ich möchte mit den Menschen ganz nahe zusammenleben. Wow! Finde gewaltig. Er sucht unsere Gemeinschaft. Er möchte unsere Quelle des Lebens sein. Und erst wenn wir angeschlossen sind an diese Quelle, das ist das Größte, das Schönste, das Erfüllendste, das ein Mensch je erfahren kann. Wir kennen die Geschichte. Es ist leider alles schiefgegangen. Der Mensch hat gesündigt. Er wurde getrennt von diesem heiligen Gott. Er konnte nicht mehr stehen in seiner Ungeradheit vor diesem heiligen, großen, gerechten Gott. Und er wurde getrennt von der Quelle des Lebens. Not ist auf die Welt gekommen. Aber Gott hat uns Menschen so sehr geliebt. So fest, dass er seinen einzigen Sohn hergab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.
Jeder Mensch, der diesen Erlöser persönlich für sich in Anspruch nimmt, der wird wieder angeschlossen an diese Quelle. Der kann diesen Herzenswunsch Gottes plötzlich am eigenen Leben erfahren. Und so hat uns dieses Erlösungswerk zu seinen Kindern gemacht, hat den Herzenswunsch Gottes möglich gemacht. Da kommen wir wieder zu unserem Predigttext, zum zweiten Vers. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Dieser gigantische Schöpfer wollte, dass du sein Kind bist. Wie genial ist denn das? Und eben, wir müssen diesen Vers im Textzusammenhang lesen. Gott ist also nicht nur der Vater und der Schöpfer des Universums. Er hat auch seinen Kindern Leben eingehaucht. Halleluja! Und wie hat er das gemacht? Wir lesen es hier. Durch das Wort der Wahrheit. Wir sind wieder bei Peter. Sein Wort der Wahrheit wird also mit dem Spermium verglichen im Prozess der Reproduktion. Das Wort Gottes wird auch mit dem Samen verglichen, der Sämann aussät. Oh, bemühe dich, dass dein Herz einfach ausgesetzt wird diesem Wort Gottes, denn es ist so potent und hat so eine Kraft zu verändern. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden. Der Johannes, der Jünger, hat das noch anders ausgedrückt. Seht doch, wieder neu, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es. Tatsächlich. Der Herzenswunsch Gottes, mit jedem Mensch eine ganz persönliche Intimbeziehung leben zu können, ist möglich geworden durch Jesus. Und Gott will dich, er will dein Herz, er will nicht dein Dienst, er will nicht dein frommes Zeugs, er will dich. Er will mit dir Beziehung haben. Und deswegen erklärt das auch das, was Jesus gesagt hat in Johannes 15. Größere Liebe hat niemand als die. Wir sind immer bei der Liebe, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Mit anderen Worten, dieser geniale Schöpfer, der alles geschaffen hat, der keine Panik hat, dass das durcheinander kommt, der hat dich zu seinem Kind gemacht. Und er will dich haben. Er will wissen, wie es dir geht. Er möchte dich spüren. Er möchte nicht nur, dass du sein Kind bist, er möchte dein Freund sein. Ich finde, das ist mindblowing. Und das ist unsere Herzensaufgabe von unserem ganzen Leben, denke ich. Das größte Geheimnis, das wir erfahren können, dass wir das erforschen und dass wir in aller Demut das versuchen auszuheben. Und so möchte ich zum Schluss noch diese beiden Predigtverse abrunden mit einem Vers und mit ein paar Versen aus dem Alten Testament. Psalm 8. Herr der Heerscharen, wie berühmt oder wie herrlich ist doch dein Name in aller Welt. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Haben wir gesehen, oder? Das ist das Parallel dazu. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Und jetzt, was sollte das bei uns auslösen? Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände. Den Mond, die Sterne, die du geschaffen hast und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Ich hätte geschrieben, dann verhaut's mir den Schnuff. Dann weiß ich nicht mehr, was sage. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Weißt du schon, dass du dich um ihn kümmerst? Wow. Wir fassen zusammen. Dieser große Gott, der alles so minutiös geschaffen hat, der groß ist im Detail und groß ist im Detail im ganz Kleinen, der hat dich zu seinem Kind gemacht. Und er ändert sich nicht.
und er bleibt dasselbe und er ist bei dir und er ist für dich und er kümmert sich um dich. Er weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Auch wenn du auf dem Coiffeurstuhl sitzt, er weiß es. Er verliert die Kontrolle nicht. Und deswegen sagt er, dieser große Gott, ich möchte mich um dich kümmern. Was sorgt ihr euch? Um eure Nahrung, um Kleidung, hat Jesus schon gesagt. Wenn du doch weißt, dass dein Schöpfer im Himmel, der das alles geschaffen hat, in der Hand hat, es dir geben möchte. Er liebt dich, er ist verliebt in dich, er ist fähig und willing, dir alles zu schenken, was du brauchst. Und er sagt, Jesus, seht euch an die Raben. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammer noch Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel, viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Wenn ihr also nicht einmal so etwas Geringfügiges gefertigt bringt, warum macht ihr euch denn Sorgen um das Übrige? Und seht euch die Lilien an. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch, sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wie genial ist denn das? Und er sagt, Jesus, wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Wir haben es gehört. Wir gehören einem Gott, der hat Himmel und Erde geschaffen mit ein paar Worten. Zuerst das Licht und dann alles andere. Und er ist der Halter von diesem ganzen Universum. Und dieser Gott ist für dich. Er ist mit dir. Er ist in dir sogar durch den Heiligen Geist. Mehr steigern kann man das nicht mehr. Und wo wir das verstehen, da bekommt unser Leben Sinn. Herr, wir danken dir für diese einfache Bibelbetrachtung von diesem Tag. Und wenn wir da wirklich die Augen aufmachen und die Sterne sehen und die Dimensionen sehen und das Universum und den Menschen, wie er im Detail geschaffen worden ist, dann können wir nur staunen. Dann haben wir keine Worte mehr. Dann können wir nur sagen, wie der Psalmist, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst. Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Und du hast dich entschieden, einen jeden von uns zu versorgen, zu beschenken mit dem, was wir brauchen. Wir haben Audienz in deinem Thronsaal. Wir sind deine Kinder. Du bist unser Vater. Du hast uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Herr, wir haben alles. Wir haben alles, was wir brauchen. Und wir beten, dass dort, wo wir, wie diese unsere Geschwister in schwierige Zeiten kommen, wo wir durcheinander kommen, wo es nicht mehr ganz so stimmt für uns, wo wir nicht mehr alles so nachvollziehen können, da möchtest du uns daran erinnern, dass du unser Papa bleibst, unser Schöpfer bleibst, der souverän für uns ist und souverän auf uns Acht gibst. Herr, wir danken dir für diese simple Wahrheit, die unser Leben dynamisieren kann, Hoffnung gibt, Festigkeit gibt. Und du lässt uns noch ein paar Tage auf dieser Welt und dann sehen wir dich mal von Angesicht zu Angesicht. Du wirst unsere Tränen abwischen. Herr, aber bis es soweit ist, möchten wir noch eine Erweckung sehen, Herr. Möchten wir sehen, wie dieses wunderbare Evangelium verkündet wird durch unser Leben, durch unsere Kirche, Jesus, in der ganzen Welt. Wir danken dir für dein Wort, das uns heute gespiesen hat, Herr. Halleluja.
Amen.